Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur Folge 212. Tatsächlich, 10 Folgen fehlen noch bis zur nächsten Schnapszahl. Aber ich bin wie immer nicht alleine. Ich begrüße Anne.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Danke. Unsere Teams haben ja bislang in den Playoffs noch nicht gespielt. Wir nehmen hier nämlich am Montagabend auf. Heißt, wir blicken auf die Partien zurück und blicken natürlich auch auf die nächsten Spiele hin. Aber bevor wir das machen, ich habe mal wieder so einen Verein mitgebracht. Ich habe jetzt das Trikot nicht an, aber das liegt hier schön neben mir. Und es ist tatsächlich ein Verein, der nicht in der MLS spielt, Anne. Heißt, da ist es jetzt dein Spezialgebiet, weil das trotzdem US-Verein ist, aber nicht in der MLS. Der Verein? Ja, ich würde sagen, wenn man diesen Verein kennt, dann, und auch wir finden diesen Verein sympathischer als einen anderen Verein, der
ich weiß,
ebenfalls
jetzt
in diesem
schon
Gebiet ist.
Aber mach weiter.
Der Verein hat tatsächlich letztes Jahr im Pokal gegen seinen Rivalen gespielt, leider auch verloren. Spielt in der
Championship.
Danke, in der USL. Was, verdammt, so weißt du das? Der USL Championship. Und es ist tatsächlich so, dass der Rivale einen Trikot rausgebracht hat. Also, du weißt schon, wer es ist. Der hat ein Trikot rausgebracht. Und dieses Trikot könnte man meinen, dass es eigentlich von meinem Verein, den ich euch jetzt hier mitgebracht habe, ein Trikot wäre. Ich komme gleich mal drauf zu sprechen dann. Und das Härteste ist, wenn ihr diesen Verein googelt, da kommt halt wirklich nur Vorschläge für diesen Rivalen. Also das ist wie wenn ihr New York Red Bull googelt und ihr kriegt Vorschläge für den New York City FC. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Anne.
Wir reden,
hier ist die Rede,
von dem Team, was dieses Jahr in der USL Championship wirklich mit Abstand letzter Platz geworden ist, weil sie nur 11 Punkte gemacht haben und einfach eine grottenschlechte Saison hatten und da ganz vieles ganz furchtbar anzusehen war. Es ist Miami FC.
Korrekt. Ich habe ein Trikot von denen. Habe ich mir vor 2-3 Jahren mal, glaube ich, geholt. Ist tatsächlich so ein kleines Heiligtum, beziehungsweise ziehe ich natürlich immer wieder gerne an. Und dann kann ich natürlich auch sagen, gut, hier, ich bin Fan von FC Miami, deswegen kann ich ja nicht Fan von Inter Miami sein. Und das Trikot, wo ich gerade angesprochen habe, dieses Retro-Trikot oder dieses Archiv-Trikot für den großen Verein mit dieser langen Historie Inter Miami, wo schon damals vor Corona, was auch schon lange her ist, in der MLS vertreten waren, was andere Vereine in der MLS nicht von sich behaupten können. Davon gab es ein Retro-Trikot und das sieht schon stark nach FC Miami aus oder Miami FC.
Ja, so eine Mischung aus Miami Dolphins und Miami FC.
Ja, korrekt. Ja, aber genug über.
Ich wusste übrigens witzigerweise schon, bevor du irgendwas von einem Rivalen gesagt hast, dass es Miami FC sein muss, weil ich überlegt habe, welche Teams könntest du aus der USL haben? Oder ich bin durchgegangen. NASL, glaube ich, hast du keins. NISA, glaube ich, auch nicht. Bleiben nur die USL liegen. Und da wusste ich, du hast wahrscheinlich von Miami eins, weil man die von allen USL-Teams am besten noch in Deutschland bekommen kann. Weil ich weiß nicht, was die für einen Marketing-Deal haben. Auf jeden Fall kriegt man deren Trikots immer noch ganz gut. Die von anderen Teams kann man teilweise nicht mehr nach Deutschland bestellen.
Also in 3 Wochen, wenn ich wieder aufnehme, dann werde ich dir beweisen, dass ich noch ein anderes Team habe, was nicht in der MLS spielt. Dann will ich wissen, ob du drauf kommst.
Okay.
Aber das Trikot, es passt mir leider nicht, aber das musste ich kaufen. Aber das werdet ihr dann sehen. Reden wir mal über die MLS. Jetzt über das Wichtige. Wir haben ja im Vorfeld unsere Prognosen abgegeben. Ihr da draußen hoffentlich auch. Und zunächst stande die Wildcard an. Heißt, 4 Teams, 2 aus der Western, 2 aus der Eastern Conference, spielen um diesen heiß begehrten Platz, um dann gegen den Sieger der jeweiligen Conference zu spielen. Im Osten hatten wir Montreal gegen Atlanta, Heimspiel für Montreal. Und im Westen hatten wir ebenfalls aus Kanada die Vancouver Whitecaps im Derby tatsächlich gegen die Portland Timbers. Ich würde vorschlagen, von Osten nach Westen, Montreal gegen Atlanta. Anne, war ein interessantes Spiel.
War ja vor
allem Radarsicht.
Für eine Person eine interessante Partie, nämlich für Josef Martinez, der ja mittlerweile bei Montreal
eben
spielt. Und als Gast hat er Atlanta, wo er ja sehr lange gespielt hat, obwohl er eine Legende ist. Was man übrigens, völlig egal, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist, die Reaktion der Fans, auch im Internet, war sehr positiv auf ihn. Also quasi, der hätte da fast machen können, was er will. Sie hätten ihn trotzdem geliebt. Von daher war das irgendwie ganz niedlich. Aber es fing für Atlanta ziemlich gut an, für Montreal dementsprechend sehr schlecht, weil Atlanta in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Führung ging. Und dementsprechend irgendwie, ja, Montreal da ein Rezept brauchte, um wieder nach vorne zu kommen. Kane Clark war diesmal nicht der Wunderknabe, sondern es war Josef Martinez. Der hat mich in der zweiten Halbzeit die beiden Tore gemacht, davon ein Elfmeter. Und dann, ja, ging es nicht mehr in die Verlängerung, weil danach geht es dann direkt ins Elfmeterschießen. Und das war aufgeladen, könnte man sagen, weil...
Ja, definitiv.
Martinez und Brad Guzan haben sich näher kennengelernt. Hast du es mitbekommen?
Ja, die kannten sich ja davor schon. Ich meine, wenn du halt jahrelang zusammen im gleichen Team spielst, dann gehst du getrennte Wege irgendwann, was ja auch schön und gut ist. Wenn du dich dann wieder siehst, dann gerade im Spiel, wo es um alles oder nichts geht, dann ist das natürlich ein Wiedersehen, was nicht ganz so toll ist. Und gerade ein Hitzkopf wie Brad Guzan und noch größerer Josef Martinez kann nicht gut gehen.
Ja, die beiden haben sich ein wenig verbal duelliert, nachdem Martinez, das war aber nicht beim Elfmeterschießen, sondern es war während des Spiels, nachdem Martinez ein Tor gemacht hatte. Ich weiß gerade, ob es der Elfmeter im Spiel war oder das Tor aus dem Spiel heraus. Auf jeden Fall sind die beiden wirklich verbal ordentlich aneinander geraten. Aber nach dem Spiel haben sie dann wieder miteinander gekuschelt. Also, sie haben es richtig gemacht. Auf dem Platz bist du der Gegner und danach gehst du zusammen Bier trinken. Aber wer hat denn gewonnen?
Tatsächlich hatte ich recht, dass es Atlanta macht. Ich habe Atlanta defensiv stärker eingeschätzt. Gut, am Ende stand es 2-2 und das Elfmeterschießen entschied. Und da setzte sich Atlanta durch. Bei denen haben alle getroffen, bei Montreal auch, bis auf Pierce, der verschossen hat. Und am Ende verliert es dann halt 5-4 im Elfmeterschießen.
Ja. Für Dex McCarthy, der ja auch seinen Rückgang sozusagen, sein Karriereende schon verkündet hatte, ist das natürlich auch cool. Er hat zum einen getroffen und zum anderen geht's für die ja jetzt erstmal eine Runde weiter. Also sein Abschied verzögert sich noch ein wenig nach hinten. Aber auf jeden Fall muss man sagen, spannende Partie. Beide haben sich nichts geschenkt. Für Montreal ist natürlich bitter. Atlanta, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie weit sie da kommen. Ich halte sie, ehrlich gesagt, nicht für so stark.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn du das Spiel gewinnst in der Wildcard, dann hast du halt den Sieger von der Conference an der Backe. Und egal, wer dieses Los gehabt hätte durch die Wildcard, du spielst halt gegen den Supporter-Shield-Sieger in Miami. Und das wäre auch für Montreal schwer gewesen. Das wäre aber auch für ein anderes Team schwierig gewesen, wie zum Beispiel für Orlando oder für deine New York Red Bulls. Darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Aber reden wir erstmal über das zweite Wildcard-Spiel. Und zwar im Westen. Vancouver gegen die Portland Timbers. Da habe ich im Vorfeld gesagt, mir ist eigentlich tatsächlich egal, wer gewinnt. Aber klar, wenn, dann natürlich Vancouver, weil die Rivalität zu den Timbers ist dann doch größer als die zu den Whitecaps. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wie sage ich das jetzt diplomatisch?
Interessant ist übrigens, was vor der Partie passiert ist. Vor der Partie müssen natürlich alle Teams, die Trainer und so weiter, immer wieder so Interviews geben. Und Phil Neville, der ja Trainer bei den Timbers ist, sagte vorher, Gott ist ein Timbers-Fan. Und daraufhin antwortete Satini, Trainer der Whitecaps, dass Gott vielleicht ein, oder Gott kann ja ein Timbers-Fan sein, aber er glaubt nicht an Gott. Für ihn existiert er nicht.
War ein geiles Statement von ihm. Also, ich bin ja nach wie vor der Meinung, wenn du den Trainer des Jahrespreises in MLS nach einer Seattle-Legende bezeichnest, dann ist es schon makaber, wenn du Gott als Timbers-Fan bezeichnest und nicht als Seattle-Fan. Sei es mal dahingestellt. Die Aussage ist tatsächlich echt gut gealtert. Also das ist ja wirklich...
Wenn die Aussage bei dir jetzt mal nicht noch schlecht altert.
Das wäre mir tatsächlich egal. Also mal ganz ehrlich, so wie die Timbers also ich habe mir die Highlights angeschaut am nächsten Tag und ich dachte mir, ey, das ist ein Genuss. Und wirklich mit jedem Tor, was die Whitecaps geschossen haben, dachte ich, geil. Finde ich geil. Auch wenn es die Whitecaps sind, ich finde es geil, dass die Timbers so aufs Maul kriegen auf gut Deutsch. Also tatsächlich, am Ende haben sie 5 Dinger bekommen. Binnen 10 Minuten, ab der 20. ging es los. Dann stand es kurzerhand nach 30 Minuten 3-0. Und dann habe ich die Message schon gelesen. Und dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal aufgedreht. Und dann zur 60. Minute war das Spiel entschieden.
Interessant ist übrigens die vielfältige Namenswahl bei diesem Spiel oder bei den Toregebern. Es war sehr oft Ryan, also Ryan Gold, der 3 Tore gemacht hat. Brian Wright hat 1 Tor gemacht. Und Stuart durfte auch noch, also so richtig schöne amerikanische Namen. Stuart Armstrong übrigens, der Vollständigkeit halber. Ja, aber also die Höhe hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte den Timbers da mehr zugetraut. Und ja, okay, also wenn die Partie dann für die Whitecaps ausgeht, okay. Aber ein 5-0 hätte ich nicht erwartet, sondern vielleicht, wenn es hochkommt, ein 2-0. Aber eher ein 1-0 oder 2-1. 2, also 5-0 war dann schon ganz schön überraschend.
Ja, ob du jetzt 5-0 verlierst oder 1-0 verlierst, du bist halt raus. Also das ist das Coole, wenn es nur ein Spiel ist oder um alles geht. Ist schon peinlich, wenn du 5-0 verlierst, ja. Wäre auch echt ärgerlich, wenn mein Team 5-0 verlieren würde. Aber letzten Endes ist es halt do or die. Und der Matchplan von den Timbers ging halt nicht auf und die sind halt damit ausgeschieden.
Ja, absolut.
Bevor wir auf die nächste Runde sprechen zu kommen, auf das Best of Three, beziehungsweise die Zwischenrunde, machen wir mal ein kleines Päuschen und sind dann wieder gleich für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Jim Thorpe war der vielleicht größte Sportler aller Zeiten. Olympiasieger im 5- und 10-Kampf 1912 in Stockholm. Doch dann wurden ihm seine beiden Goldmedaillen entrissen. Formal wegen eines Regelverstoßes, doch eigentlich aus rassistischen Beweggründen. In der neuen Folge von Tatort Sport geht's um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den olympischen Gedanken. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht, sind jetzt wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de bei unserem MLS-Podcast. Die Wildcard-Runde ist ja abgeschlossen. Und für die, ja, ich würde sagen, für die kanadischen Teams sah es gut aus, aber nein. Montreal ist ausgeschieden, Atlanta dafür wiederum der letzte Tribut aus Kanada. Die Whitecaps sind in der nächsten Runde. Aber beide hatten das große Los, und zwar der Erstplatzierte in der jeweiligen Conference. Into Miami im Osten gegen Atlanta und der LAFC-Sieger von vor 2 Jahren gegen die Vancouver Whitecaps. Da das erste Spiel zwischen Inter Miami und Atlanta stattgefunden hat, fokussieren wir uns mal da drauf. Und ich glaube, an einen Namen bei diesem Spiel kommen wir nicht vorbei, Anne. Es ist ein Name, der ist hier im Podcast vermutlich schon in Folge 1 gefallen. Also der ist schon MLS-Urgestein, Urgestein von Atlanta und auch einer der, ich will nicht sagen Lieblingsspieler bei Atlanta, aber er wird schon sehr geschätzt, sagen wir es mal so. Weißt du, von wem ich rede?
Ich musste kurz überlegen. Ich habe überlegt, Kay Kamara, aber der ist nicht Atlanta, aber Urgestein. Aber ja, du meinst Brad Guzan, der
korrekt
einen recht guten Arbeitstag hatte.
Also, wenn man jemandem die Schuld geben möchte, dass man nicht gewonnen hat, dann darf man ihm definitiv nichts unterstellen. Also, was er gehalten hat, der gute Mann. Also, besser kann man es nicht machen.
Nee. Deswegen verkauft der Atlanta seine ganzen Spieler, nur ihn halt nicht, weil sie genau wissen, die brauchen nur vorne jemanden, der Tore macht, und ihn hinten im Tor. In der Regel kann es schon klappen. Wie zum Beispiel gegen Montreal.
Gegen Montreal hat es geklappt. Gegen Inter Miami hat es auch geklappt. Aber die Sache hat halt einen Haken. Und zwar, wenn du dich im Vorfeld darauf entscheidest, wie viele Gegentore du zulässt oder wie viele Tore reingehen, dann musst du halt offensiv entweder das gleiche Pensum erreichen oder aber du verlierst. Und Atlanta hat den Fehler gemacht, dass sie offensiv halt einfach nicht gut waren.
Sie haben nicht viel Auswahl. Den Rest haben sie verkauft.
Es ist halt auch ärgerlich, ja. Ich habe nicht viel Auswahl, hast du recht. Aber nichtsdestotrotz, am Ende hat Miami gewonnen. Mehr als verdient. Also machen wir uns nichts vor, aber was Brad Guzan, wie gesagt, gehalten hat. Also am Ende bringt es nichts. Ich meine, ob die jetzt 5-0 verlieren, 5-1 verlieren oder 2-1 verlieren, Niederlage ist Niederlage. Da gibt es nichts mit Auswärtstorregel. Die haben 3 geschossen im Hinspiel. Jetzt haben wir 4 geschossen. Nein, Sieg und Niederlage heißt Entscheidungsspiel. Ansonsten.
Man muss aber dazu sagen, dank Brad Guzan endete diese Partie nur 2-1.
Ja, definitiv. Also der hat hier Schlimmeres verhindert. Also der hatte wirklich einen klasse Tag. Trotz seinen 40 Jahren, was für ein Torhüter langsam so Richtung Ende deutet. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, er hat Schlimmeres verhindert. Und ich glaube, Atlanta ist dadurch ein bisschen motivierter, weil sie wissen, gut, wir haben hinten einen Keeper, der aktuell in Form ist. Und wenn es möglich ist, Miami zu schlagen, dann dadurch.
Vor allem, das nächste Spiel haben sie ja zu Hause. Ich gehe davon aus, dass das Mercedes-Benz Stadium ausverkauft sein wird. Jetzt kann man nur hoffen, dass nicht die ganzen Messi-Fans dort erscheinen, sondern dass da vor allem Atlanta-Fans erscheinen und das Team entsprechend supporten. Und dass sie vielleicht an dem Tag auch mal rausfinden, wie man ein Tor macht. Weil an sich die Verteidigung von Miami ist jetzt nicht die allerbeste. Das ist durchaus möglich, da ein Tor zu machen. Atlanta hat es ja auch mit seinem gefühlt einzigen Feldspieler geschafft, dann irgendwann ein Tor zu machen. Aber ja, sie müssen die Chance, die sie jetzt zu Hause haben, auf jeden Fall nutzen, weil sonst ist das vorbei, dann gibt es kein drittes Spiel.
Das stimmt. Hast du was zu dem Spiel?
MLS-Memes hat ein großartiges Meme gepostet mit der Ankündigung, dass sie schon lange nichts mehr zu Inter Miami gemacht haben. Und an sich muss man das Meme noch nicht mal sehen. Ich glaube, man versteht es inhaltlich schon ganz gut. Auf der einen Seite sieht man Kamala Harris. Und da steht, some people hates Kamala. Auf der anderen Seite sieht man Donald Trump. Some people hates Trump. Und darunter steht, but everyone hates Miami. Es hat gut gepasst, muss man sagen. Was?
Definitiv.
Die MLS hat jetzt irgendwie vor einem Tag oder vor zwei Tagen so ein ganz komisches Video veröffentlicht, wo sie so ein bisschen propagieren, wie erfolgreich diese Liga doch jetzt ist, wie viel Prozent da alles gestiegen ist. Die Zuschauerzahlen, die Werte der Teams und so weiter. Und man sieht so ganz krasse Ausbuchtungen nach oben. Ehrlich gesagt, MLS, ich würde die Zahlen gerne mal sehen, wenn Messi dann irgendwann nicht mehr spielt. Weil, also es ist einfach in dieser Liga alles auf Messi ausgelegt. Ich überlege gerade das Spiel, wo nur die Messi-Kamera sein sollte. Das sollte jetzt schon in dem Spiel sein, oder?
Ja.
Also ja, da sieht man ja auch, die MLS hat dann krassen Fokus. Sie wissen natürlich so, er ist derjenige, den der am meisten verkauft. Auch wenn man sich die Kommentare unter MLS-Beiträgen durchliest, du hast überall diese Messi-Fanboys. Und an sich ist mir, also an sich ist mir die ganze Geschichte um Ronaldo und Messi völlig egal. Aber diese ganzen Fanboys da immer in den Kommentaren sind auch super nervig, weil es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern wird nur noch jeweiliger König hofiert. Und die MLS nutzt das natürlich verständlicherweise auch aus. Was man auch dazu sagen muss, ich finde, Atlanta hatte einen gewissen Nachteil. Sie haben ja erst wenige Tage zuvor gespielt und hatten dann das erste Playoff-Spiel. Also da war sehr wenig Ruhezeit dazwischen, während andere Teams erst viel später ihr Spiel haben. Also man hätte das schon auch ein paar Tage nach hinten ziehen können, sodass es nicht im Abstand von 3 Tagen oder was das war sein muss, sondern das Team da so ein bisschen mehr Regenerationsphase hat. Aber was ich auch nicht verstehe, warum so viele dieser Spiele unter der Woche sind. Also die meisten der Playoff-Spiele finden jetzt unter der Woche statt. Dann, also ihr zieht es ja eh lang. Dann von mir aus Game 1 am Wochenende, Game 2 am nächsten Wochenende. Wenn es doch noch ein drittes Spiel geben muss, dann machst du das halt am Mittwoch oder Donnerstag in der Woche darauf. Und schon hast du die Zeit so gefüllt, ziehst es aber nicht zu lang. Dass jetzt die ganzen Spiele unter der Woche sind, ist irgendwie...
Ja, die ziehen das zu lange.
Also das ist halt irgendwie auch blöd, weil dann mach doch alle Spiele an einem Tag. Aber unter der Woche ist ja auch für Zuschauer blöd. Weil gerade in den USA, wo du einfach oftmals Stadien hast, die eben nicht direkt in der City sind und wo du am nächsten Tag halt auch arbeiten musst, ist jetzt, also, weiß ich nicht, ich finde es nicht so richtig clever.
Ja. Wer ebenfalls nicht so clever gespielt hat, um mal auf das nächste Spiel sprechen zu kommen, war einer der beiden Teams zwischen den Colorado Rapids und dem LA Galaxy. Ich wollte gerade LAFC sagen, haben gerade durch die Kurve gekriegt, das heißt natürlich, ja, was soll man sagen, Anne? Ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast oder dir die Highlights angeschaut hast, aber ich glaube, dass ich in meinem Playoff-Take, zumindest bei dem Spiel, ein bisschen ins Klo gegriffen habe. Wobei ich sagen muss, dass ich notgedrungen auf die Raps gegangen bin, dass ich wenigstens ein Team unterhalb dem Strich dabei habe. Wenn du verstehst, wie ich es meine. Aber es war eine Machtdemonstration. Es war wirklich eine Demonstration und zeigt, dass LAFC, jetzt habe ich wirklich LAFC gesagt, verdammt. Es zeigt, dass die LA Galaxy, dass die wirklich heiß sind, dass sie wirklich Bock haben und in der Verfassung können die, ich würde sagen, jeden schlagen, aber das war wirklich ein Statement in Richtung Westen und in Richtung MLS Cup.
Absolut. Also, dass die Galaxy in dem Spiel Favorit ist, das war irgendwie klar. Aber dass die Rapids in dem Spiel, dass denen so eingeschenkt wird, war jetzt nicht so klar. Die Partie endete mit 5-0. Und auch da finde ich es überraschend hoch. Allerdings muss man auch dazu sagen, Das nächste Spiel ist bei den Rapids zu Hause. Die Rapids haben immer einen sehr guten Heimvorteil, der Temperaturen wegen und vor allem der Höhe wegen. Und es reicht, wenn sie diese Partie mit 1-0 gewinnen. Da geht es in das Spiel um Platz 3. Nicht um Platz 3. Dann geht es in das Spiel 3, so rum. Und wenn sie da auch wieder nur 1-0 gewinnen, dann hat der Galaxy das 5-0 nicht viel gebracht. Also nicht, dass die Galaxy jetzt ihre Tore schon verschossen hat. Obwohl ich es nicht glaube.
Ja, aber wir reden ja jetzt hier nicht über eine 5-0, was in der Höhe zu hoch ist, sondern wir reden ja hier wirklich über ein Spiel, wo ja wirklich nur auf ein Tor ging. Ich meine, Miami gegen Atlanta war ja schon eindeutig. Aber das Spiel war ja nochmal heftiger. Also da hat ja nur die Galaxy gespielt. Also wirklich, die haben keinen Stich in Richtung Tor gemacht. Also die hätten halt mit 10 Spielern spielen können und der Keeper hätte die ganze Zeit draußen sein können und es wäre 5-0 ausgegangen. Und das ist halt das Krasse.
Ja, also wie sagt man immer so schön, der Matchplan von den Rapids ist nicht aufgegangen. Mal sehen, was sie für eine Antwort darauf finden.
Auch wie die Tore gefallen sind, das war einfach starkes Spiel. Also das war wirklich super rauskombiniert. Über das 1-0 kann man streiten, mal nach dem Standard, soweit ich weiß, aber ansonsten, das war einfach super. Also, ja, reden wir mal über das nächste Spiel, oder? Außer du hast noch was dazu.
Nö.
Okay. Das nächste Spiel war tatsächlich wieder im Osten. Orlando gegen Charlotte. Heimspiel für Orlando, Anne.
Mhm. In dem Fall.
Weiß ich, wer hattest du getippt?
Ich glaube, ich hatte auf Orlando getippt. Das ist ja auch, also, ja, Orlando hat in dem Fall natürlich den Heimvorteil. Und, also ich fand, die Partie war ein ganz, das ist falsch formuliert. Im Vergleich zur Galaxy gegen die Rapids, natürlich Weltenunterschied. In der Partie jetzt war Orlando schon natürlich auch das bessere Team, hatten auch mehr Chancen und haben dann am Ende auch verdient gewonnen. Aber auch da, sie müssen jetzt das zweite Spiel dann auch noch schaffen. Sie müssen da wieder ansetzen, wo sie auch weiter oder wo sie gespielt hatten.
Definitiv. Ich meine, nur weil du das eine Spiel gewinnst, du hast auch mindestens ein weiteres Spiel zu gehen. Von daher ist es ja jetzt nicht so, wo du sagen kannst, gut, wir verlieren jetzt das zweite Spiel oder gewinnen da nicht. Nein, dann geht es ins dritte Spiel. Und das ist ja da alles Belastung, Belastung, Belastung. Deswegen darfst du auch bei diesem Auswärtsspiel, ich habe schon, es darf keines der drei Teams, wo wir jetzt genannt haben, irgendwie ansatzweise denken, weil ein drittes Spiel heißt, du hast nochmal 90 Minuten mehr in den Knochen, wo du rotieren musst, wo die Gefahr da ist, dass du dich verletzt und so weiter. Deswegen müssen die Teams schon schauen, dass sie zumindest nicht verlieren. Weil mit einem Unentschieden, soweit ich weiß, ist das auch vorbei, oder?
Nee.
Anne.
Nee.
Sieg, Unentschieden heißt drittes Spiel, oder wie?
Also würde Charlotte jetzt logischerweise gewinnen, dann geht's auf jeden Fall. Und bei einem Unentschieden, das heißt ja an sich noch gar nichts.
Echt?
Also ich bin mir nicht ganz sicher.
Das wissen wir es beide nicht.
Weil also wenn die MLS es spannend machen will, dann sagen sie, naja gut, das war jetzt hier in dem Fall kein eindeutiges Ergebnis. Geht ins Spiel 3. Wenn sie das schon ausschlachten wollen, das System, dann müssen sie es bei einem Unentschieden auf jeden Fall machen. Sondern dass man nur sagt, bei einem Sieg kommst du weiter. Und wenn es in Spiel 3 nicht keinen Sieger gibt, dann geht's ins Elfmeterschießen. Orlando hat Charlotte übrigens erst ein einziges Mal zu Hause besiegt. Ansonsten hatte Charlotte zu Hause immer gewonnen oder es gab Unentschieden. Wird also nochmal spannend.
Ja, wer sich auf alle Fälle das Spiel nicht und von der Tribüne aus anschauen darf, ist Pep Biel von Charlotte. Hat in der Nachspielzeit sich nicht DP-haft verhalten, sagen wir es mal so. Hast du die Szene gesehen, Anne?
Nee.
Er hat nachgetreten.
Wow, ist auch richtig clever. In so einem wichtigen Spiel nachtreten, damit du im nächsten Spiel schön gesperrt bist.
Korrekt. Ist dämlich, muss ich sein. Was auch nicht sein muss, beziehungsweise doch sein muss, ist doch mal eine kleine Werbung. Außer du hast noch was zu Charlotte.
Nö.
Dem ist nicht so. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann sind wir gleich wieder da. Willkommen zurück hier aus unserem kurzen Päuschen, hier zum MLS-Podcast. Wir hatten uns da eben über die Partie zwischen den Orlando FC und Charlotte FC unterhalten. Und jetzt gehen wir noch über das letzte Spiel, was offen war. Heute Abend in ungefähr 4 Stunden spielt dann Cincinnati gegen New York City FC. Aber leider ist dieses Spiel erst nach Redaktionsschluss. Deswegen findet ihr diese Partie und alle weiteren jetzt schon in der kommenden Woche bei Folge 213. Aber jetzt reden wir erstmal über die Partie vom besten Team, in Anführungszeichen besten Team im Westen. Zumindest den Tabellenführer. Der ist ja so ein kleines bisschen, wie kann man das jetzt sagen, mit etwas Glück die Krone aufgesetzt hat. Aber
was ich übrigens merkwürdig finde,
wie es dazu kam,
weil ja, im Osten hat, also Miami gegen Atlanta hatte schon stattgefunden. Heißt, der Erste aus dem Osten hatte schon gegen den Wildcard-Gewinner gespielt. Das schon am Wochenende. Aber die quasi der Erste der Western Conference hat erst später gespielt. Also ich finde die Verteilung der Spiele sowieso ja merkwürdig, aber das ist auch nochmal irgendwie...
Die ist random.
Da ist gewürfelt worden, oder?
Ich glaube es auch. Was auch gewürfelt wurde, bis was nicht gewürfelt wurde, war natürlich die Aufstellung der jeweiligen Teams. Dämlich, ich weiß. Wie gesagt, LAFC gegen die Whitecaps. Die Whitecaps natürlich 5-0 gewonnen, haben ordentliches Ausrufezeichen gesetzt und die hatten ja, glaube ich, erst kürzlich sogar in der Liga gegeneinander gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Anne, wir beide haben natürlich ganz klar gesagt, LA macht's. Und was ist passiert?
LA hat's gemacht, aber nicht so eindeutig wie Vancouver gegen die Timbers. Und das wäre eher eine Partie.
Das war ja abzusehen.
Eher eine Partie gewesen, wo ich es gesagt hätte, dass die sehr eindeutig gilt. War aber nicht der Fall.
Hängt es irgendwie mit der. Wie kann man das jetzt beschreiben? Die Whitecaps hatten ja jetzt unter der Woche am Donnerstag ihr Spiel und haben jetzt am Sonntag gegeneinander gespielt. Ist es so ein bisschen die. Nicht die Rotation, aber dieses. Du bist im Flow drinne, du bist im Spielfluss drinne und hast einfach diese Spielpraxis auch unter der Woche, dass du heiß bist auf so ein Spiel? Oder wie würdest du das jetzt beschreiben? Also klar, wir hatten jetzt natürlich noch keinen Sieg von einem Auswärtsteam, darf man auch nicht vergessen. Aber bei dem Spiel war es das schon eher knapp, sag ich mal.
Also das Spiel war ziemlich ausgeglichen, muss man sagen, so auch so von der...
Eben, deswegen reden wir jetzt gerade über das Spiel, weil das, was ich gesehen habe, war ja wirklich... Also LAFC muss, also von allen Teams, sage ich jetzt mal, würde ich sogar sagen, dass LAFC wahnsinnig aufpassen muss, weil die reisen jetzt ins verschneite Kanada und müssen da auch erstmal bestehen. Und lass mal irgendwie Vancouver gewinnen und dann hast du auf einmal ein Entscheidungsspiel und dann ist alles wieder offen.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich daran liegt, dass der LAFC nicht im Flow wäre, weil sie hatten jetzt gar nicht so eine lange Pause. Früher war es ja wirklich so gewesen, da hat quasi die erste Runde der Playoffs stattgefunden und Platz 1 der Conference stieg dann erst in der Woche danach wieder ein. Das ist jetzt ja gar nicht der Fall, sondern Platz 1 spielt ja sehr früh. Von daher waren sie ja auch noch komplett im Flow und waren jetzt noch gar nicht so lange raus, sondern das war einfach nur, ja gut, sie hatten jetzt 3 Tage mehr frei als sonst, aber ansonsten reguläre Spielzeit. Von daher kann es daran jetzt nicht gelegen haben. Ich glaube einfach, die Vancouver Whitecaps sind sehr, sehr heiß auf die Playoffs. Die haben richtig Bock zu zeigen, was sie können. Und sind bis dato in meinen Augen definitiv die Playoff-Überraschung. Haben aber natürlich auch einen echt schweren Gegner. Also sowohl LA Galaxy wie auch LAFC sind wahnsinnig schwere Gegner in dieser Saison. Wenn sie allerdings gegen die bestehen sollten, dann haben sie auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Chancen, sich den Titel zu holen. Und dann haben sie sich den aber auch verdient.
Definitiv. Der Elfmeter ist das so ein bisschen, ich will nicht sagen, umstritten, weil das ist für mich ein klares Handspiel, aber hast du es gesehen?
Ja, also ich fand auch, dass es ein Handspiel war.
Also ich finde, da muss man natürlich den Video was ein bisschen positiv loben. Ich finde es einfach genial. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich sowas sehe und dann irgendwelche Highlights aus Europäischen Ligen oder Champions League, die Kommunikation vom Schiedsrichter nach so einer Entscheidung, das ist ein Traum für mich. Er sagt ganz klar, was war Sache, dass jeder Zuschauer, selbst der ganz oben hockt und das nicht mal mitbekommen hat, dass da VAR eingeschaltet wurde oder jemand am Tür stand, soll es ja auch geben, weiß, aha, das wurde entschieden und deswegen gibt es jetzt einen Elfmeter beziehungsweise keinen Elfmeter. Und das vermisse ich halt einfach wirklich beim Videobeweis in Europa. Aber ich hab schon 2019 gesagt, dass der Videobeweis in der MLS in 90% der Fälle einfach so viel geiler ist als in Europa. Und es war das schon zu Beginn 2016, 2017, als es eingeführt wurde. Und so gut oder so wie der Videobeweis in Europa aktuell läuft, war der nicht mal zur Anfangszeit der MLS. Also es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja gut, die MLS hat ihn ja von Anfang an anders aufgebaut. Und das Prinzip ist ein anderes bei denen. Weißt du noch, wer welche Liga genial als erstes den Videobeweis hatte?
War es die mexikanische oder tatsächlich die MLS?
Nee, es war die USL Championship. Und jetzt rate mal, welche Liga keinen Videobeweis mehr hat.
Die USL Championship.
Ja, und das ärgert mich echt Woche für Woche, weil du hast ganz oft so richtig blöde Situationen, die aus dem Spiel heraus natürlich wahnsinnig schwer sind zu sehen. Da erreicht ja schon ein blöder Winkel für den Schiedsrichter. Aber mit dem Videobeweis ist ganz klar ersichtlich, so hey, hier an der Stelle ist jetzt gerade wirklich ein Tor gefallen. Der Ball war hinter der Linie, war eindeutig hinter der Linie. Konntest du aus deinem Winkel halt nicht sehen, aber er war drin. Aber sie haben den Videobeweis halt nicht.
Ja, aber das ist halt das Pech, was du hast, wenn du keinen VAR hast. Ist in der dritten Liga bei uns genauso. Wir haben 4 Partien noch offen. Cincinnati gegen New York City FC, Sounders gegen Houston, Columbus gegen deine Red Bulls und Salt Lake gegen Minnesota. Alle Partien sind vermutlich schon durch, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen kommt jetzt hier meine Prediction. Nochmal, ich weiß, wir haben die in Folge 211 massiv geteilt, massiv besprochen. Cincinnati macht's, Seattle macht's, Columbus macht und Salt Lake macht's. Heißt, alle Heimteams schaffen in dieser Zwischenrunde den Sieg. Ja, du hast zuerst. Oder Anne?
Ich kann dir da gar nicht,
hast du dem was
gar nicht widersprechen.
Nee, ich glaube, ich habe sogar gesagt New York City FC.
Nee, also da würde ich dir dann, ich hoffe, Cincinnati macht's. Also bis dato waren sie meistens zu Hause auch gegen den New York City FC, bis auf bei 2 Ausnahmen, durchaus stabil und haben da gewonnen. Also deswegen setze ich da Hoffnungen in Cincinnati, dass sie sich das jetzt hier nicht mehr von der Krone nehmen lassen. Die einzige Partie, wo ich sehr schwanken würde, ist Real Salt Lake gegen Minnesota. Da könnte ich mir eventuell vorstellen, dass Minnesota eine Überraschung parat hat. Trotzdem halte ich eigentlich Real Salt Lake fürs bessere Team.
Ich habe tatsächlich gesagt, dass New York City FC weiterkommt. Deswegen muss ich meine Aussage revidieren.
Ja, nicht, die unterstütze ich nicht.
Ist in Ordnung. Kann ich respektieren. Hast du noch irgendwas?
Ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten.
Sehr cool.
Aus der MLS gibt es eine traurige Nachricht. Es gibt einen Todesfall. In dem Fall ist es Holden Trent. Der war Torhüter bei Philadelphia Union. 25 Jahre jung, ist jetzt in der Woche verstorben. Die Todesursache ist jetzt nicht näher benannt worden. Es ist halt nur gesagt worden, dass er verstorben ist. Und ja, die MLS, die Players Union und natürlich auch die Spieler und vor allem Philadelphia Union trauern da natürlich entsprechend. Und es gab dabei trotzdem noch einen recht schönen Moment, wenn man das so sagen kann in einer solchen Situation, nämlich Carranza, der spielt ja mittlerweile bei Feyenoord und der hat sein erstes Tor, glaube ich, für sie gemacht und er hatte ein Rest in Peace Holden-T-Shirt an und hat da an seinen ehemaligen Mitspieler gedenken können, was auch Feyenoord Rotterdam entsprechend gewürdigt hat.
Ja, sowas ist immer furchtbar. Dann natürlich noch alles Gute an die Familie. Und umso schöner, dass er sein erstes Tor schießt und dann den tollen Moment, neues Team schießt sein erstes Tor, für sowas groß, so eine coole Message, sag ich jetzt einfach mal, aufbringst.
Ja, vor allem, dass er den Bezug zu seinem ehemaligen Mitspieler da nicht verloren hat. Ehemalig passt auch zu dem nächsten Thema. Es gab ja bei Dallas eine Trainerentlassung. Und Dallas hat jetzt einen neuen Trainer bekannt gegeben. Und dieser Trainer ist gar nicht so uninteressant, weil besagter Trainer war eigentlich von 2019 bis 2021 beim US Men National Team Assistenzcoach unter Greg Berhalter. Er kündigte dann sozusagen beim US Men National Team, also beim US-Verband, und wurde Trainer bei Dallas. Dort wurde er aber gekündigt. Ich glaube, das war jetzt Anfang diesen Jahres oder so. Also es ist doch gar nicht so lange her. Und daraufhin kehrte er wieder zum US-Verband zurück, wurde wieder Co-Trainer des US Men National Team vor kurzem, also es ist auch erst ein paar Monate her. Und jetzt hat er wieder beim US-Verband gekündigt, weil er ist jetzt der neue Trainer von Austin. Ich spreche von Nico Esteves. Und also, weiß nicht, ist irgendwie ein interessanter Werdegang, könnte man sagen. Dass du zweimal innerhalb von recht kurzer Zeit beim US-Verband kündigst, um selbst Headcoach von einem MLS-Team zu werden. Ich weiß nicht, wie lange der US-Verband das mitmacht, wenn es auch bei Austin nicht klappt. Ansonsten können wir einmal in die NWSL gehen. Hast du mitbekommen, dass es da ein neues Branding gab? Beziehungsweise ein Team hat sich umbenannt? Ich spreche über Chicago natürlich. Wenn sich ein Team umbenennt und ein neues Logo hat, dann muss es irgendwie immer Chicago sein. Und die Chicago Red Stars haben sich umbenannt und nennen sich jetzt Chicago Star FC. Man möge hier an der Stelle ganz lahmen Applaus einfügen, aber da ich keine Lust dazu haben werde, es zu schneiden, kommt da kein Applaus, sondern einfach nur trauriges Schweigen. Sie haben ihr Logo geändert und ihren Namen. Und also, ich empfehle euch, schaut euch mal auf der Website das neue Logo an. Das ist jetzt nicht special. Sie haben ein dunkelblau, sie haben ein hellblau und dazwischen in der Mitte ist ein Fußball. Da drin ist ein roter Stern und dann steht halt Chicago Stars FC. Ist jetzt kein krasses Logo, ist aber auch nicht super hässlich. Ist, naja, ein 0815-Logo, könnte man fast sagen. Aber was sie immer zumindest im US-Fußball machen, bei anderen kriegt man Rebrands ja nicht so oft mit, dass sie ihre Entscheidung, ein Team umzubenennen oder ein Logo zu ändern, ja dann auch immer damit begründen, dass sie so die Feinheiten aus den Logos nochmal deutlicher zeigen und dann genau erklären, wofür das jetzt steht. Und surprise, also das, die blaue Farbe, die dunkelblaue Farbe in dem Logo steht für die Nacht von Chicago. Das ist übrigens nur dunkelblaue Farbe, da ist nichts anderes. Und der Fußball in der Mitte steht für Fußball. Also, das Rebrand kam nicht so richtig gut an, muss man dazu sagen. Ich glaube, weniger beschissen als die Verkündung von dem neuen Boston-Team für die NWSL, Boss FC. Aber trotzdem auch da, es hat irgendwie nicht so richtig gefunkt. Und wieder einmal sage ich, ihr habt irgendwie vergessen, die Fenster, glaube ich, mit einzubeziehen. Weil wie soll ein Brand vernünftig funktionieren, wenn du den Support von der Fanbase nicht hast? Und ich habe den Eindruck, das ist auch hier wieder der Fall. Und ja, irgendwie auch schade, weil da vergebene Chancen mit bei sind. Ansonsten gab es eine Sache noch, nämlich abgesehen davon, dass die NWSL jetzt auch bald in die Playoffs starten wird, aber es gab im Sommer von der NWSL noch ein Turnier. Dieses Turnier nannte sich NWSL Liga XL Summer Cup und das Finale wurde jetzt ausgetragen zwischen Kansas City Current und Gotham FC. Die Partie ging eindeutig aus, ist auch völlig okay, dass die so ausgegangen ist, aber der Zeitpunkt, zu dem dieses Finale stattgefunden hat, war halt schon wieder random. Im Sommer, wo dieses Turnier ja schon quasi angestartet war, waren sehr viele Spielerinnen mit der Nationalmannschaft unterwegs. Zum Beispiel, ich erinnere mich so ganz dunkel, da war sowas wie Olympische Spiele. Also schon ein wichtiges Turnier. Und da hatte es Gotham ziemlich gut geschafft, das irgendwie zu kompensieren. Jetzt sind wieder die ganzen Nationalspielerinnen unterwegs und Gotham stand halt in diesem Finale und war halt mit der B11 da, weil irgendwie, ich glaube, 7 oder 8 Spielerinnen aus der Mannschaft fehlten wieder. Die Partie endete 2-0 für Kansas City Current, bei denen das Finale auch stattfand. Ist auch völlig okay. Aber ja, ein bisschen schade, dass man von beiden Teams nicht die komplette Power sehen konnte. Ja, aber auch das Sommerturnier ist dann jetzt im Herbst endlich zu Ende gegangen. Und jetzt geht's dann als nächstes in die Playoffs. Das war's von mir.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hast nichts mehr, weil ich muss in 9 Minuten bei der Vorstandssitzung sein. Ja, ich bin tatsächlich durch. Muss ich weiter. Wirklich interessant, aufs Rad sitzen, Jacke schnappen, dann passt es. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt eine coole Zeit, trotz Zeitumstellung. Bewertet uns auf den gängigen Kanälen und schaut auch sowohl in die Playoffs rein, als auch kommende Woche wieder hier rein, wenn es heißt Folge 213 des MNS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.